This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekan und ich freue mich sehr, heute nach längerer Zeit mal wieder hier zu sein mit Birgit Fuß. Hallo Birgit.
Ich freue mich auch.
Wie geht's dir, Birgit? Du bist wahrscheinlich gerade eifrig dabei, die Listen für die Jahresendliste zusammenzurechnen, nehme ich an.
So schaut's aus. Unsere ganzen Kritikerlisten sind jetzt schon da und jetzt muss ich das alles ausrechnen und gucken, wer dann gewinnt. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ab Freitag jetzt der Rolling Stone Beach stattfindet, denn dann bin ich mal 3 Tage weg und muss nicht über den Computer irgendwelche Zahlen zusammenrechnen.
Ja, vielleicht für einige kurz entschlossene HörerInnen willst du noch einmal kurz erzählen, vielleicht wissen das einige gar nicht, was der Rolling Stone Beach ist und was einen da erwartet dieses Wochenende.
Gibt's schon seit 14 Jahren, immer am Weißenhäuser Strand an der Ostsee. Und in diesem Jahr sind da unter anderem dabei Dinosaur Jr. und Bob Mould, Tokotronic und T.S. Ullmann. Und ich freue mich besonders auf Tristan Brusch, den ich super finde. Ich finde, der hat jetzt 2 ganz tolle Alben gemacht. Da bin ich gespannt, wie das sein wird. Fehlfarben sind auch dabei. Also es ist eigentlich jedes Jahr ein sehr buntes Programm und so auch in diesem Jahr. Und ich darf dieses Jahr auch aus meinem R.E.M.-Buch lesen, zusammen mit, also musikalisch unterstützt von Tom Lever. Insofern, ja, es ist für mich jetzt eine besondere Freude.
Ja, schön. Ja, genau. Es gibt ja auch immer dann noch eine Gesprächsrunde mit der Rolling Stone Redaktion. Es gibt auch wieder ein Quiz dieses Jahr, ne, wie letztes Jahr auch. Also ja, falls es einige von euch HörerInnen noch an die Ostsee verschlagen könnte, spontan dieses Wochenende. Es gibt noch ein paar letzte Restkarten. Letzte Woche wurde ja der neue Jahrgang in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Also dieses ja, wie will man es nennen, diese Organisation, die Anfang der 80er Jahre mal von dem damaligen Rolling Stone-Chef Jan Wenner gegründet wurde und einigen Musikindustriefiguren und die jetzt jedes Jahr so 10, 12 Leute in diese Rock'n'Roll Hall of Fame aufnehmen, also sich so der Geschichte der Popmusik widmen. Und das geht mittlerweile auch weit über das hinaus, was man vielleicht klassischerweise Rock'n'Roll genannt hätte. Also dieses Jahr sind neu hinzugekommen Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine und die Spinners. Und dann gibt es noch den Musical Influence Award für Pioniere des Genres oder Pioniere ihrer Kunstform. Da sind dieses Jahr Link Ray und DJ Kool Herc hinzugekommen. Es gab den Musical Excellence Award für Chaka Khan und Bernie Taupin und noch den Ahmet Ertegün Award für Don Cornelius. Das war der Moderator der Musikfernsehsendung Soul Train. Also auch solche Figuren werden geehrt und werden in die Hall of Fame aufgenommen. Hast du das ein bisschen verfolgt? Wie sind so deine Gedanken zu der Hall of Fame und auch gerade zu diesem Jahrgang?
Ich verfolge das eigentlich schon immer noch jedes Jahr, weil ich es doch dann interessant finde. Zum Beispiel war ich diesmal überrascht, dass Willie Nelson nicht schon längst in der Hall of Fame ist. Also irgendwie hatte ich angenommen, den hätten sie schon ungefähr 27 Mal doch einbringen können. Aber okay, da war ich überrascht. Und naja, in diesem Jahr fand ich es besonders interessant, Rage Against the Machine. Also finde ich absolut verdient, ist klar. Und dann ist aber ja leider nur Tom Morello, der Gitarrist, gekommen zu der Preisverleihung, weil Zack de la Rocca offensichtlich fand, mag halt solche Preisverleihungen wohl nicht so gern und war auch damit beschäftigt, in Washington für einen Waffenstillstand in Gaza zu demonstrieren. Insofern, das sieht man eigentlich schon schön, was Rage Against the Machine ausmacht insgesamt. Das fand ich dieses Mal am interessantesten eigentlich.
Ja, stimmt. Das ist nur konsequent, wenn man sich seine Musik vor Augen führt, dass er sich dann von so einer Veranstaltung fernhält, um dann für die gute Sache oder für seine Überzeugungen einzustehen. Ja, das finde ich auch ganz interessant daran, also dass es diese Hall of Fame, dass sie dieses Level an Zuspruch auch unter MusikerInnen immer noch hat. Also ich meine, Zack de la Rocca war jetzt nicht da, aber der war ja schon die große Ausnahme. Kate Bush war auch nicht da, darüber können wir auch gleich noch sprechen. Aber sonst sind ja alle gekommen und nicht nur die, die dieses Jahr neu hinzugekommen. Also Sheryl Crow war da, Missy Elliott war da, Willie Nelson war da. Es sind dann auch Leute wie zum Beispiel Olivia Rodrigo gekommen, um einfach mit an der Zeremonie teilzunehmen und auch Leute mit aufzunehmen und so. Also man merkt da schon, welche Bedeutung diese Veranstaltung hat für zumindest für eine gewisse Klientel. Und da bin ich auch gespannt, wie sich das so weiterentwickeln wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Also ob dann so die größten Popstars der Gegenwart, also Olivia Rodrigo war jetzt da, aber ich würde mich schon wundern, oder ich würde mich schon fragen, ob dann so Figuren wie Beyoncé oder Drake oder ich weiß nicht, Frank Ocean oder so, also bei den ganzen Leuten kann ich mir eigentlich nur schwer vorstellen, dass die irgendwie in 10, 15 Jahren mal bei der Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland auftauchen werden, oder das war jetzt ja in Brooklyn, und da dann irgendwie Reden halten. Aber wer weiß, ich meine, dieses Jahr war ja zum Beispiel auch Big Boy da von Outkast. Und der hat Kate Bush aufgenommen, also der hat die Rede auf Kate Bush gehalten. Und das fand ich war auch ein super schöner Moment. Ich habe mir seine Rede bei YouTube angeschaut. Und da finde ich, ist das ja dann immer eine besonders, oder gerade da ist es dann ja eine besonders schöne Veranstaltung, wenn dann auch so musikalische, ich will gar nicht sagen Welten, aber vielleicht so Genres aufeinandertreffen oder so völlig verschiedene Persönlichkeiten, dass dann jemand wie Big Boy dann ne, sich da hinstellt und dann sagt, ja, ich bin schon seit ich in der Schule war riesengroßer Kate Bush-Fan, ich bin mit meinem Fahrrad zur Schule gefahren, habe dabei Running Up That Hill gehört und so. Das fand ich war ein besonders schöner Moment.
Ich finde es schon auch immer sehr beeindruckend, wer da alles kommt, wer die Laudatios hält und so weiter. Und ich glaube eigentlich schon, dass das noch relativ lang funktionieren kann, weil ich denke, dass die Leute einfach schon gern sich und die Musik feiern, gerade in Zeiten, wenn das Musikgeschäft ja genug Anlass zum Jammern und Nölen gibt, ist es einfach schön, auch mal einen Abend zu haben, wo man sagt, ja, wir freuen uns jetzt über all die tollen Leute, die es gab und die es immer noch gibt und eben aus allen Bereichen. Ich finde es auch gut, dass die das irgendwann geöffnet haben. Gab da ja immer Diskussionen drüber, ob das denn geht, dass Rock'n'Roll Hall of Fame jetzt eben Leute aufnimmt wie Missy Elliott und George Michael, die jetzt nicht unbedingt Rock'n'Roll sind. Aber es gilt eben als weiterer Begriff. Es geht eben nicht nur darum, ob dann Gitarren davor kommen, sondern es geht ja um eine Lebenseinstellung. Und ich finde es zum Beispiel auch ganz schön, dass sie irgendwann angefangen haben, auch so Leute wie Bernie Taupin zu berücksichtigen, der ja die Texte für Elton John schreibt, der eben selbst kein Performer ist, aber natürlich total wichtig. Und insofern kann man da immer auch wieder, finde ich, was entdecken. Und das macht's aus. Und natürlich gibt es trotzdem aber auch ein paar Bands, wo man sich fragt, wie kann denn das sein, dass die jedes Jahr vergessen werden? Also das möchte ich auch schon noch sagen.
An wen denkst du da zum Beispiel?
Also vor allem eigentlich an Iron Maiden. Ich finde, das geht eigentlich nicht, dass Iron Maiden immer noch nicht in der Rock'n'Roll Hall of Fame sind, wenn es jetzt um wirklich Rockmusik geht.
Ja, krass. Das war mir auch gar nicht klar, dass die bisher nicht aufgenommen wurden. Ja, woran kann das liegen? Ich meine, die einzige Regel, die es gibt, ist ja, soweit ich weiß, dass man frühestens 25 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Albums aufgenommen werden kann. Und das ist bei Iron Maiden ja durchaus der Fall. Deswegen, wie erklärst du dir das?
Das ist natürlich grundsätzlich schon ein bisschen so, dass amerikanische Bands und Künstlerinnen es etwas leichter haben, würde ich sagen. Britische aber eigentlich schon auch noch. Also wir wollen ja gar nicht damit anfangen, dass vielleicht auch die eine oder andere deutsche Band es verdient hätte, aufgenommen zu werden. Aber ja, es sind ja zum Beispiel auch Oasis nicht drin, The Smiths sind nicht drin. Also irgendwie scheint es mir schon noch etwas Amerika-zentriert zu sein. Aber ehrlich gesagt, also bei Iron Maiden, das ist auch seit Jahren so ein Running Gag unter Metal-Fans, dass man sich fragt, was ist da eigentlich los? Ich weiß es nicht.
Finde ich interessant. Also wenn, vielleicht ist das auch etwas, ich weiß nicht, wie viel sozusagen Lobbyarbeit man dann so hinter den Kulissen betreibt, um dann vielleicht auch da reinzukommen. Und es gibt sicherlich Leute, denen es mehr bedeuten als anderen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch nicht so in der britischen Sensibilität unbedingt ist, sich, es ist ein bisschen stereotyp gedacht, aber sich dann da so auszeichnen zu lassen. Also ich muss an einen Moment denken, der für mich so einer der witzigsten Momente der Rock'n'Roll Hall of Fame-Geschichte ist, wie The Cure vor ein paar Jahren dort aufgenommen wurden. und dann Robert Smith und die Band auch gekommen ist und die dann auch da waren. Und dann hat er noch ein Interview so am roten Teppich gegeben und da war eine amerikanische Journalistin, die dann sehr euphorisch war und die dann meinte so, oh, Robert Smith, und das ist ja so aufregend und wie toll, jetzt in der Rock and Roll Hall of Fame bist du auch so aufgeregt wie ich. Und er dann nur sehr höflich, by the sounds of it, no. Und das trifft dann vielleicht die aufeinandertreffenden Mentalitäten ganz gut.
Ich glaube, das ist sowieso einer meiner absoluten Lieblings-Interview-Ausschnitte. Es ist einfach fantastisch, weil Robert Smith ist auch so auf eine freundliche Weise trotzdem. Auch bei anderen würde man vielleicht denken, das ist jetzt aber unhöflich, diese Frau so auflaufen zu lassen. Aber weil er einfach so nett ist, es ist fantastisch. Ich kann jedem nur empfehlen, das auf YouTube zu suchen. Super.
Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album, dem 25. Album der australischen Psychedelic Rock Band King Gizzard and the Lizard Wizard. The Silver Cord heißt es. Ich habe es schon angedeutet, das 25. Album, und die Band gibt es erst seit gut 10 Jahren. Also das ist eine wahnsinnig produktive, von unvergleichlicher Arbeitsmoral ausgezeichnete Band, die häufig, also 3, 4, 5 Alben im Jahr, manchmal sogar im gleichen Monat veröffentlichen. Und die sich auch nie auf einen Sound festlegen lassen. Also das ist schon alles im weitesten Sinne Psychedelic Rock, würde ich sagen, aber da dann auch, also verschiedenste Ausprägungen oder auch mal ganz andere Stilformen, denen sie sich dann so hingeben, also Garage Rock, Acid Rock, Progressive Rock, Kraut Rock, Thrash Metal auf dem ersten Album, das sie dieses Jahr veröffentlicht haben, auch Folk- und Jazz-Elemente, und jetzt auf dem neuen Album The Silver Cord etwas, was man vielleicht progressiven Synthesizer, Industrial Techno Pop nennen könnte. Sie sind eine Band im klassischen Sinne, sind alte Freunde, die sich schon als junge Männer zusammengefunden haben und ganz viel zusammen gejammt haben. Aber so der wichtigste Kopf der Band, würde ich sagen, ist Stu McKenzie, treibende Kraft der Gruppe, auch der Sänger, der Songwriter und der Typ, der das auch produziert und mischt und so wirklich das Mastermind, der King von King Gizzard ist, wenn man so will. Ich habe die Band vor ein paar Jahren zum ersten Mal so richtig bewusst gehört. Also mir war der Name schon länger ein Begriff, aber ich habe dann auch so mitbekommen, dass da ständig ein neues Album veröffentlicht wird. Und das hat mich dann so ein bisschen überfordert. Da habe ich erstmal Abstand genommen. Aber dann habe ich doch mal angefangen, vor allem letztes Jahr das Album Omnium Gatherum zu hören. Und das hat mir richtig gut gefallen. Das ist wirklich so eine jam-lastige Psychedelic-Rock-Platte, die richtig Spaß gemacht hat. Und da bin ich dann so ein bisschen tiefer eingestiegen in das Werk, auch wenn ich noch weit davon entfernt bin, alle der 25 Alben zu kennen. Wie geht's dir denn, Birgit? Mit welchem Wissen und welcher Haltung bist du in dieses neue Album gegangen?
Ich organisiere ja unter anderem beim Rolling Stone den Plattenteil. Und wie du dir vorstellen kannst, ist es dann manchmal ein bisschen viel, wenn 5 Alben in einem Jahr rauskommen von derselben Band. Aber ich habe die schon seit Jahren auch immer gern verfolgt. Grundsätzlich finde ich, dass es einfach super ist, dass es denen komplett egal ist, wie man eigentlich Alben veröffentlicht und wie man das in diesem Geschäft macht, sondern die machen halt einfach, worauf sie Lust haben. Und gleichzeitig muss man schon sagen, bei 25 Alben in, ich glaube, 11 Jahren kann natürlich nicht alles super gut sein. Also das glaube ich nicht. Da würde mir echt niemand einfallen, der das schaffen würde. Und so ist es, finde ich, eben auch bei King Gizzard ein bisschen. Es gibt immer wieder richtig, richtig gute Alben. Und dazwischen ist halt sowas, wo man sagt, ja, kann man auch anhören. Die unterschreiten nie ein gewisses Niveau. Das finde ich schon auch. Aber zum Beispiel jetzt bei diesem Album, The Silver Cord, muss ich sagen, bei mir ist nicht viel hängen geblieben. Ich weiß nicht, wie es dir ging nach der halben Stunde von dem normalen Album. Man muss ja auch noch sagen, dass es 2 Versionen von diesem Album gibt, ne?
Ja, genau. Es gibt 2 Versionen. Die eine, du hast es gesagt, eine knappe halbe Stunde, so die Standardversion. Und dann gibt es eine Art Extended Version, die dann 1,5 Stunden läuft. Und ich muss sagen, mir hat die 1,5-stündige Version viel besser gefallen als die halbstündige Version. Ich glaube, mir geht's ein bisschen ähnlich. Also ich bin jetzt auch kein Fan dieses Albums unbedingt, wenngleich es mir super sympathisch ist. Also ich find die sowieso, also ich mag die total, und also als Projekt und als so Persönlichkeiten, und da finde ich auch dieses Album mag ich auch. Also ich finde das Albumcover total witzig, wie die Band da alle mit irgendwie so dunkelroten Sonnenbrillen umringt von Synthesizer-Bergen sozusagen da sitzt und so ein bisschen spaced out irgendwie auf ihre Gerätschaften schaut. Also das hat auch was sehr Albernes und auch sehr Witziges. Und ich glaube, das zeichnet halt auch so dieses Projekt wie eigentlich so alles aus, was die Band macht, dass es mit so einem Humor auch passiert, auch mit großer Kunstfertigkeit und großer, also Virtuosität und großen Fähigkeiten. Also sie nehmen das gleichzeitig schon auch sehr ernst, aber ich habe auch das Gefühl, es gibt auch immer so ein bisschen die Haltung, ach, es ist doch Musik, wir machen das doch, um irgendwas auszuprobieren, um Spaß zu haben, und jetzt gerade haben wir halt Lust auf ein Progressive Synth Industrial Techno Album, deswegen machen wir das mal, und 2 Monate später liefern wir halt das nächste Album nach, und dann mal gucken, wo uns dann die Muse hingetragen hat oder unser Interesse. Deswegen geht's mir mit diesem Album auch so wie dir, dass ich da jetzt kein riesiger Fan bin. Es gibt schon 1-2 Tracks, denen ich einiges abgewinnen konnte. Ich mag das Lied Set zum Beispiel sehr. Auch in der längeren Variante. Da finde ich, entfaltet es auch wirklich eine schöne, so hypnotische Wirkung. Oder da kann man sich auch gut vorstellen, dass es, wenn man in irgendeinem dunklen Kellerclub oder so ist und das dann einfach so läuft, dass es so der Stimmung sehr zuträglich ist. Und also ich glaube, es ist halt auch eine Platte, die wahrscheinlich in gewissen Kontexten gehört werden will, die nicht unbedingt so dazu da ist, dass man sie mit großer Aufmerksamkeit sozusagen alleine hört. Das ist eher auch auf eine gewisse Art irgendwie ein Club-Album, so würde ich sagen, gerade in der Extended Version.
Also was ich auch denke, was vielleicht stimmt, ist, dass Tu McKenzie ja selbst gesagt hat, dass sie dieses Album sozusagen aus einer Amateurperspektive aus aufgenommen haben. Also dass sie mit diesen ganzen elektronischen Instrumenten eigentlich nicht sehr viel Erfahrung hatten. Und ich befürchte, das hört man vielleicht deswegen ein bisschen nicht, weil sie das dann nicht gut beherrschen. Das haben sie sich schon irgendwie gut drauf geschafft. Aber irgendwie haben sie dabei vergessen, richtige Songs zu schreiben. Und ich finde, das ist etwas schade. Also bei mir ist kein richtiger Song hängen geblieben. Und ich finde auch, dass zum Beispiel auch die Vocals so ein bisschen untergemischt sind. Also die hätte ich gern auch ein bisschen transparenter wenigstens gehabt, weil ich gern mehr gewusst hätte, wovon da eigentlich immer die Rede ist. Also ich finde, es ist insgesamt nicht so ein richtig rundes Album geworden. Und gleichzeitig denke ich, ja, warum nicht? Also ich meine, warum sollen sie sowas nicht machen? Das nächste Album kommt wahrscheinlich in 3 Monaten raus und dann wird das vielleicht wieder Death Metal sein oder was ganz anderes oder vielleicht auch einfach ein normales Space Rock Album. Also das ist ja das Schöne bei der Band, dass man davon ausgehen kann, dass sie jetzt nicht dabei bleiben werden.
Ich finde es auch ganz witzig, das neue Album mit dem ersten Album gegenüberzustellen, das sie früher im Jahr veröffentlicht hatten. Das war ja ein Thrash-Metal-Album mit dem Titel Petro-Draconic Apocalypse or Dawn of Eternal Night, An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation. Und sie haben auch selbst gesagt, dass das neue Album The Silver Chord wie so das Yang zu dem Ying dieses Thrash-Metal-Albums ist. Wo ich mich auch gefragt habe, wo ist da die Verbindung? Also es ist musikalisch natürlich etwas völlig anderes. Vielleicht ist es dann doch so in der Geschlossenheit ähnlich, also so wie halt dieses erste Album wirklich ein absolut geschlossenes Thrash-Metal-Album war, wie es auch irgendwie 1983 oder so hätte erscheinen können und es wäre niemandem irgendwie komisch vorgekommen, so ist dieses neue Album eben auch eins, was in den frühen 80ern hätte erscheinen können und ganz geschlossen ist in diesem Stil. Es gibt ja auch dann immer so einen gewissen thematischen Überbau, der dann die Alben irgendwie auszeichnet, oder so wie es bei Petro Draconic Apocalypse dann auch so die Idee irgendwie einer Öko-Katastrophe ist, oder wie es auch ein Album über Endzeit, über Klimakatastrophen, Endzeitstimmung ist. So ist The Silver Chord ja ein Album über, also ich weiß nicht, wie kohärent das dann unbedingt ist in seiner Erzählung, aber sie scheinen sich ja schon immer wieder auf so bestimmte mythische Gottheiten zu beziehen und deren folkloristische Geschichte so zu erzählen. Also es gibt ja schon dann immer so gewisse thematische Welten, in denen sie sich bewegen und die dann auch so die Alben prägen, würde ich sagen.
Das ist genau das, was ich an der Band eigentlich auch sehr gern mag, ist, dass sie sich schon mit sehr viel unterschiedlichen Themen beschäftigen und die vielleicht manchmal auch nur andeuten. Und oft ist es ja auch so, zum Beispiel bei diesem Thrash-Metal-Album, wenn man den ganzen Titel liest, muss man ja auch ein bisschen lachen, ne, weil es einfach so ein langer Titel ist. Aber es geht im Prinzip darum, ob die Menschheit überhaupt noch eine Zukunft hat. Und das ist ja doch sehr häufig so ein Thema bei King Gizzard, dass es darum geht, wo gehen wir eigentlich hin, was machen wir hier eigentlich? Und das mag ich und ich finde, das ist auch vollkommen okay, wenn gerade jetzt in diesen, sag ich mal, auf 3 Minuten verkürzten Songs, wenn da jetzt nicht alles dann ausformuliert ist oder wirklich die komplette Geschichte von Gilgamesch erzählt wird, ist es ja auch in Ordnung. Vielleicht gucken dann trotzdem Leute, wer waren das eigentlich, was bedeutet denn das und worum geht's da eigentlich? Also ich finde es gut, so Denkanstöße zu bieten. Ich mochte immer lieber Bands, die nicht alles komplett ausformulieren, sondern vielleicht auch ein bisschen rätselhaft bleiben und einem so die Möglichkeit geben, das für sich selbst auszuformulieren.
Ja, das stimmt. Es gibt ja auch, also die Band hat ja eine wahnsinnig leidenschaftliche Fanbase und ist vielleicht eine Kultband geworden in den letzten Jahren wie wenig andere, gerade auch was deren Touren und Live-Shows angeht. Also da sind sie vielleicht wirklich mit einer Band wie Grateful Dead vergleichbar. Und es gibt ja auch viele Leute, die denen wirklich dann auch auf Tour folgen und jeder Abend ist dann anders und von Improvisation geprägt. Es gibt ja auch viele Live-Alben, die sie zusätzlich zu den 25 Studio-Alben veröffentlicht haben. Also dieses Universum, was sie da geschaffen haben, ne, was dann also die Platten umfasst, was so die mythischen Dimensionen der Platten umfasst, aber eben auch deren Live-Kultur und deren Fanbase und so weiter. Also das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes, finde ich.
Vor allem heutzutage gibt es das halt gar nicht mehr so oft. Und ich habe mir auch schon vorgenommen, die vielleicht im Mai nächsten Jahres anzugucken. Da spielen sie ja ein Konzert im Hamburger Stadtpark. Und das heißt irgendwie, glaube ich, schon sowas wie 3-Stunden-Marathon. Also kann man davon ausgehen, dass sie mindestens 3 Stunden spielen werden. Und ich denke, das wird schon ziemlich besonders sein. Und ich weiß nicht, ob viele Songs von The Silver Chord dann drauf vorkommen. Aber da sie eh so viel Varianten haben und so viel Verschiedenes spielen können, würde mich eben das auch interessieren, ob sie es dann auch schaffen, dann wirklich so Sachen zu integrieren, eben von dem Thrash-Metal-Album, von dem elektronischen Album, dass dann ein richtiger Abend draus wird, wo trotzdem alles irgendwie zusammenpasst. Also ja, das stelle ich mir doch recht spannend vor.
Ja, ich hatte auch gesehen, dass sie nächstes Jahr nach Deutschland kommen. In Berlin spielen sie ja auch, habe ich gesehen, in der Columbia-Halle.
Auch schön, Stadtpark ist schöner. Naja, Open Air passt auch, finde ich, gut zu so einer Band eigentlich. Mhm. Ich bin insgesamt kein großer Open Air-Fan, weil ich finde, oft verlieren sich die Sounds dann auch so ein bisschen und man sieht immer diese Leute, die Würstchen holen gehen und so, das nervt ein bisschen. Aber bei einer Band wie King Gizzard kann ich mir schon gut vorstellen, dass es gerade in so einem Stadtpark-Ambiente eigentlich gut passt, also so eine Jam-Rock-Band.
Ja, ich denke auch, dass da dann einige Joints kreisen werden, wahrscheinlich auf der Bühne wie im Publikum. Und das geht dann im Stadtpark bestimmt ein bisschen angenehmer als in der Columbia-Halle.
Da hast du natürlich auch recht.
Wie viele Sterne gibst du dem Album?
Ja, ich gebe 3 Sterne. Ich habe überlegt, weniger, mehr, es ist wirklich ganz schwierig, finde ich. Aber ich würde sagen, auch bedenken, was die alles schon anderes Tolles gemacht haben, sind es auf jeden Fall 3 Sterne wert.
Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich würde vielleicht der kurzen Version 2,5 und der längeren 3,5 geben und dann im Ganzen sind es dann 3 Sterne. Ja, ich denke auch, dass es kein herausragendes Album ist, auch nicht für die Band. Es ist stilistisch etwas Besonderes und wird deswegen bestimmt immer irgendwie so eine, also Fußnote bleiben oder man wird sich daran erinnern, ah ja, das war ja deren elektronisches Album, weil das ja schon sehr ungewöhnlich ist. Aber ich schätze, darüber hinaus wird dieses Album keine große Bedeutung haben. Aber das ist ja auch okay und ich glaube, da wären McKenzie und Kollegen auch gar nicht böse, sondern würden einfach sagen, ja, nee, das hatten wir dann in der Woche, hatten wir Lust, das mal zu machen und nächste Woche haben wir was anderes gemacht. Eine sehr sympathische Truppe.
Auf jeden Fall.
Ich bin gespannt, von euch zu hören, was ihr zu King Gizzard sagt, zu diesem neuen Album oder zu den 24 anderen. Ihr könnt mir gerne schreiben, info@janjekal.de oder bei Twitter oder bei Insta. Ich freue mich, von euch zu hören. Abonniert diesen Podcast, wenn ihr wollt. Gebt uns 5 Sterne, das würde uns sehr freuen und hilft uns, gefunden zu werden. Ihr könnt auch unsere Playlist abonnieren, Rolling Stone Weekly auf Spotify. Da werden wir vielleicht einen Song von The Silver Chord aufnehmen und ich werde dann nochmal 2, 3 Tracks aus dem üppigen Repertoire von King Gizzard aufnehmen, um so einen Eindruck von deren Qualität und deren Vielfalt zu geben. Also Rolling Stone Weekly auf Spotify. Vielen Dank, liebe Birgit, dass du heute hier warst.
Ja, danke, war mir eine Freude, wie immer.
Und nächste Woche kehrt Mike zurück und wir sprechen über Dolly Parton. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.